Panic Monday nennen viele diesen Montag Anfang April, als die Börsen weltweit eingebrochen sind, weil US-Präsident Donald Trump entschieden hat, einen Handelskrieg vom Zaun zu brechen und die ganze Welt mit Zöllen zu belegen. Die Europäer reagieren besonnen, aber sie reagieren auch zusammen. Denn nicht erst seit dem Panic Monday ist klar, auf den ehemaligen Partner USA ist unter diesen Präsidenten kein Verlass mehr. Und es ist mehr, was uns hier in Europa immer mehr zu Bewusstsein kommt. Auch die Bündnissysteme, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und im Nahen Osten gekannt haben, sie sind womöglich obsolet. Weltordnung ohne USA, die Krise der amerikanischen Demokratie und das Ende der Pax Americana. Darum geht's jetzt hier in unserem Podcast. Ich bin Anna Brink und ich sitze hier im SWP-Podcast-Studio mit Marco Overhaus von der SWP-Forschungsgruppe Amerika. Er forscht zur Verteidigungs- und Militärpolitik der USA und den transatlantischen Beziehungen. Und er hat genau zu diesem Thema ein Buch geschrieben, das gerade erscheint. Big Brother Gone, Europa und das Ende der Pax Americana. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Was hat Sie so gefesselt an diesem Thema?
Es ist letztendlich diese Ambivalenz US-amerikanischer Macht, also verstanden militärisch, wirtschaftlich, normativ, und auch die ambivalente Sichtweise, die wir in Deutschland und in vielen anderen Ländern eigentlich über Jahre, Jahrzehnte auch auf die USA hatten. Und wir müssen jetzt unsere Sichtweise sozusagen anpassen unter Trump. Das hat mich immer fasziniert, dieses Schwanken zwischen die USA als Stabilitätsgarant versus die USA als Chaosmacht. Einerseits eben, ja, gerade in Deutschland haben wir gedacht, über Jahrzehnte, die USA sind eben Garant für Stabilität und Sicherheit, der große Bruder in der Familie liberaler Demokratien, der uns irgendwie beschützt. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, haben wir uns selbst in Zeiten von Trump noch nicht so ganz von dieser Vorstellung gelöst. Ja, also wenn wir uns unterhalten über, da wenn wir uns anschauen, den Gaza-Krieg, den Krieg in der Ukraine wieder beendet werden könnte, dann geht eben der Blick doch immer als erstes noch immer rüber in die USA, nach Washington, in der Hoffnung, dass die USA sozusagen da ein entscheidender Faktor sein könnten. Und andererseits gab es aber eben auch immer schon diejenigen, die Kritiker sozusagen, die immer gesagt haben oder gewarnt haben vor diesem amerikanischen Imperialismus, vom Dominanzstreben der USA. Und ja, das hat mich immer fasziniert zu verstehen, was sind die USA denn jetzt eigentlich? Ja, Stabilitätsgarant oder Chaosmacht?
Ich glaube, da sind Sie nicht alleine. Wir alle reimen uns da so ein bisschen die Augen. Und ich weiß auch nicht, ob wir es alle schon so richtig verstanden haben. Es ist ja auch ein bisschen so ein Schmerz. Jede Trennung, jede Scheidung ist ja auch schmerzhaft. Nochmal ganz kurz zu Ihrem Buch. Ich fand es ganz interessant, dass Sie so einen Dialog ja konstruiert haben, wenn ich das irgendwie so sagen darf. Da gibt es eine Verfechterin der Pax Americana und eben diesen scharfen Kritiker, den Sie erwähnen. War das so ein Konstrukt, um das noch plastischer zu machen?
Ja, ich habe mir diesen Dialog überlegt, weil es ist im Grunde so ein Dialog, der oder ein Streitgespräch, das auch in meinem eigenen Kopf immer wieder stattgefunden hat. Ja, die Argumente, die eben dafür sprechen, warum die USA unverzichtbare Weltmacht sind versus all die Dinge, die die USA im Schlechten getan haben und wo sie ganz offensichtlich viel Unfrieden und Unsicherheit geschaffen haben. Ja, Stichwort Irakkrieg beispielsweise. Und ich wollte diesen Dialog nutzen oder habe ihn in das Buch reingeschrieben, ja, um diesen unterschiedlichen Perspektiven wirklich Raum zu geben und um diese Perspektiven auch ernst zu nehmen und auch um deutlich zu machen, man kann auch unsicher sein, dahingehend, wie man auf die USA schaut. Und ich glaube, dass sich natürlich diese Debatte jetzt auch stark verändert hat unter Trump. Also richtige Transatlantiker gibt es nicht mehr allzu viele, würde ich mal behaupten. Aber ich denke, wir können immer noch viel daraus lernen, wie wir über die USA gesprochen haben, auch um besser zu verstehen, was jetzt auch auf uns zukommen wird.
Ich glaube, da finden sich viele von uns wieder in diesem Dialog. Bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, wo denn die Bruchlinien genau eigentlich verlaufen, möchte ich noch mal ein bisschen mehr diese Pax Americana unter die Lupe nehmen. Was ist denn eigentlich die Idee dahinter gewesen ursprünglich mal?
Also wenn man es mal so ganz runterbricht, dann ist der Kern dieser Idee der Pax Americana, dass es einen Zusammenhang, auch einen positiven Zusammenhang gibt zwischen US-amerikanischer Macht, eben wie gesagt militärisch, wirtschaftlich, wertebasiert verstanden, und der internationalen Sicherheit. Also Macht und Sicherheit, amerikanische Macht und Sicherheit. Und interessant ist ja, dass dieses, ich sag mal, dieses krude Verständnis von der Pax Americana ja bis heute auch in den USA noch eine große Rolle spielt. Also bis hinein in die Trump-Administration, bis hinein in die sozusagen nach dem Abbild Trumps neu geschaffene republikanische Partei, spiegelt sich in diesem Slogan Frieden durch Stärke ja auch wieder, von Reagan ursprünglich, Ronald Reagan mal entlehnt. Technologien. Das zeigt sich da eben auch. Aber wichtig ist ja auch, dass also zumindest die transatlantischen Beziehungen in den letzten 70 Jahren natürlich von einem viel voraussetzungsreicheren Verständnis der Pax Americana getragen worden sind. Nämlich, dass es letztendlich die spezifische Ausübung amerikanischer Macht war, die internationale Sicherheit geschaffen hat. Nämlich militärisch eingebettet in Allianzstrukturen, wirtschaftlich flankiert durch offene Märkte und eben basierend auch auf liberal-demokratischen Werten. Und das ist im Grunde ja das Verständnis, auf dem bis heute auch die NATO ruht. Und alle drei Säulen, ja, die militärische, die wirtschaftliche und die normative, brechen jetzt unter Trump eben radikal weg, auch wenn sich diese Erosion und die Risse in diesem Konstrukt, in diesen drei Säulen der Pax Americana über die Jahre ja schon gezeigt haben. Die USA sind auch sozusagen, die Sicherheitszusagen der USA sind auch in den Jahren davor schon unglaubwürdiger geworden. Auch Protektionismus gibt es nicht erst seit der zweiten Trump-Administration. Aber dieser Bruch, der ist jetzt schon sehr radikal.
Ja, vor allen Dingen auch für alle offensichtlich. Also Stichwort Panic Monday, wie ich es ja am Anfang erwähnt hatte. Keiner hatte das eigentlich so richtig auf dem Schirm, was da passiert. Sie sagen, es war ein erfolgreiches Konzept. Da frage ich mich dann schon, für wen? Also war es für die Amerikaner erfolgreich? Für uns in Europa mit Sicherheit, aber für andere?
Ja, also da muss ich tatsächlich auch widersprechen. Ich würde nicht behaupten, dass die Pax Americana erfolgreich war.
Na, für die Amerikaner schon.
Also ich würde sagen, ich betrachte es als eine Idee, die äußerst umstritten ist. Also es gibt Positivbeispiele und Negativbeispiele, wo die Pax Americana funktioniert hat, würde ich sagen. So würde ich es formulieren. Und wenn ich mir anschaue, wo hat es funktioniert oder wo hatte diese Idee den meisten Appeal, die meiste Anerkennung, dann würde ich sagen, ja, in den USA selbst und eben in den Ländern des politischen Westens, ja, die mit den USA größtenteils auch Verbündete waren oder verbündet sind. Und insofern würde ich die Erfolgsstories, die Erfolgsgeschichten der Pax Americana vor allen Dingen verorten, tatsächlich in diesem Binnenverhältnis des politischen Westens. Ja, also wenn man historisch zurückgeht, die Gründung der Bundesrepublik, die Entstehung Westdeutschlands, der Bundesrepublik als demokratischer Staat wäre ohne amerikanische Macht nicht möglich gewesen. In den 1990er Jahren unter diesem Schlagwort Democratic Enlargement, also die Ausweitung von EU und NATO, ja, auch wenn Russland das natürlich ganz anders sieht, aber ich denke, diese Erweiterungsprozesse waren aus Sicht der mittelosteuropäischen Länder unverzichtbar für die Erfolge bei der politischen und wirtschaftlichen Transformation. Auch die demokratischen Bündnispartner in Asien, Südkorea, Japan, auch Taiwan, auch wenn es kein formaler Bündnispartner ist. Also auch diese Länder sehen ihre Demokratie geschützt oder haben sie geschützt gesehen durch die USA. So, das sind die Erfolgsgeschichten, würde ich sagen. Aber natürlich, wenn man sich den Rest der Welt anschaut, dann ist diese Bilanz, diese Erfolgsbilanz der Pax Americana natürlich viel ambivalenter und durchwachsener. Also insbesondere Nahe Osten, würde ich sagen, äußerst durchwachsen. Ja, da gab es bis in die späten 1990er Jahre hinein durchaus auch Erfolge, wo die USA wichtige Impulse geleistet haben, um den israelisch-palästinensischen bzw. israelisch-arabischen Konflikt zu entschärfen. Ja, also Madrider Friedenskonferenz, Oslo-Abkommen, der jordanisch-israelische Friedensschluss von 1994, im Grunde bis hin zu den Abraham-Abkommen unter Trump. Erfolge, aber insgesamt würde ich sagen, seit dem 11. September 2001 sind die USA im Grunde nicht mehr in der Lage oder willens, jetzt im Nahen Osten wirklich noch als Friedensmacht aufzutreten.
Interessant fand ich ja auch den Begriff, warum sagt man Pax Americana? Das ist ja schon auch eine Interpretation in dem Begriff drin. Das heißt, selber sagt man, Sie haben ja die Verknüpfung hergestellt zwischen wirtschaftlicher Sicherheit und internationaler Ordnung und dieser Pax Americana. Also die Amerikaner haben Sicherheitspolitik geprägt, aber nicht unbedingt Frieden. Also wie es ja der Begriff impliziert, fand ich so ein bisschen...
Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung tatsächlich. Also Frieden ist viel voraussetzungsreicher als Sicherheit und viel umfassender. Ich rede auch tatsächlich eher von Sicherheit. Das ist enger verstanden, aber der Begriff selber impliziert mehr. Das stimmt, ja.
Jetzt gucken wir doch mal in die USA rein. Denn um zu verstehen, was da gerade passiert, müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen mit dem Amerika beschäftigen, wie wir es heute sehen. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, warum muss uns das so auch in Deutschland interessieren, was in den USA gerade passiert?
Also ich würde sagen, es sind drei Gründe, warum die USA für uns so wichtig sind, ja auch in Deutschland. Das eine ist eben diese sicherheitspolitische Abhängigkeit, die wir bisher noch haben. Die Tatsache, dass die USA unser größter und wichtigster Handelspartner nach wie vor sind. Und eben die gemeinsame Wertebasis, ja. Und gerade die Wertebasis bricht weg unter Trump. Die US-Demokratie ist nach meinem Dafürhalten wirklich in einer starken Krise. Das hat verschiedene Dimensionen, diese Machtausweitung, man kann auch sagen Machtanmaßung des Weißen Hauses, der Exekutive unter Trump, dieser Versuch auch Trumps, die Ministerien und alle Regierungsbehörden im Grunde auf Linie zu bringen, jede Unabhängigkeit dieser Behörden zu untergraben, schwächt die Demokratie, weil eben so ein gewisses Maß an Unabhängigkeit braucht man sozusagen für die Kontrolle und für die Verantwortlichkeit von Regieren. Aber auch im Grunde diese Entmachtung des Kongresses oder auch die Selbstentmachtung des Kongresses, also Power of the Purse, Haushaltskompetenzen. Trump gibt einfach Geld nicht mehr aus, das der Kongress bewilligt hat. Der Kongress lässt es zu. Also im Grunde dieses Wegbrechen innenpolitischer Handlungsbeschränkungen, auch dieses Wegbrechen von rechtlichen Leitplanken, all das hat eben auch massive Auswirkungen auf die US-amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik. Der Kongress fällt als außenpolitisches Korrektiv weg. Experten-Communities werden marginalisiert, mundtot gemacht. Die US-Außen- und Sicherheitspolitik schert sich im Grunde nicht mehr um Konsenserfordernisse und um Selbstbeschränkungen. Ja, also diese Illiberalität im Innern der USA spiegelt sich eben oder übersetzt sich eben auch in eine Illiberalität im Außenverhalten der USA.
Ja, auch in der Sicherheitspolitik. Also wenn wir mal runterbrechen, Sie haben das Militär nicht erwähnt, aber auch gerade sehen wir, wie Trump auch versucht, ja, also die Spitzenpersonen im Militär auszuwechseln, ja, die ihm nicht mehr genehm sind. Also Pete Hegseth, der Verteidigungsminister, sagt er, die sind alle woke Personen, also hauptsächlich Frauen hat er auf dem Schirm. Also da kann man ja auch vermuten, dass er, naja, ihm loyale Gefolgsleute da hinsetzt. Also auch nochmal, um diese Weiterung zu erwähnen, ja, auch eine Gefahr für uns.
Also Loyalität gegenüber dem Präsidenten ist jetzt nicht per se eine Gefahr, sondern eine Gefahr ist es eher, wenn das Auswahlkriterium für Spitzenpersonal auch gerade im außensicherheitspolitischen Bereich jetzt eben nicht mehr außenpolitisches Wissen oder außenpolitische Expertise ist oder gute Vernetzung oder Kenntnisse anderer Länder, sondern es eben nur noch Loyalität ist. Das ist das Problem. Aber wie gesagt, mein Hauptpunkt wäre eher zu sagen, wenn innenpolitisch die Handlungsbeschränkungen für den Präsidenten weitgehend wegbrechen, dann kann eben ein Präsident auch außenpolitisch tun, was er will. Und das ist gerade im Fall von Trump ist es sehr gefährlich, weil Außenpolitik ist eigentlich nicht das, was ihn antreibt.
Wenn wir auf seine Person schon uns etwas kaprizieren, er findet ja durchaus Nachahmer oder Bewunderer, auch in Europa. Vielleicht muss man das auch nochmal erwähnen. Also ist er so eine Art, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ist ein bisschen salopp formuliert, Exportschlager. Also der ungarische Präsident findet ihn ja ganz toll.
Also das ist tatsächlich auch nochmal eine wichtige Verbindung sozusagen zwischen der Innenpolitik und der Außenpolitik der USA. Das ist wirklich Trump und seinen, ich sag mal, Gefolgsleuten sichtlich darum geht, diese Maga-Ideologie auch zu exportieren in andere Länder, vor allem auch in europäische Länder. Jetzt müssten wir noch mal einen eigenen Podcast machen, was eigentlich Maga genau bedeutet. Aber ich würde sagen, es ist eben eine sehr...
Das machen wir noch. Make America Great Again.
Ja, eine sehr übersteigerte Art von Nationalismus. Nationale Interessen werden wirklich über alles gestellt. Und das widerspricht natürlich genau der Art und Weise, wie die Europäische Union konstruiert ist und funktioniert nicht. Und auch dieser Kulturkampf, Sie haben es gerade schon angesprochen, Wokeness. Im Grunde ist ja der Kampf gegen Wokeness ist der Kampf gegen alles, was nicht so einem klassisch christlich-konservativen Weltbild entspricht. Ja, und auch das widerspricht sehr stark beispielsweise den Prinzipien, auf denen die Europäische Union basiert. Insofern ist dieser Exportgedanke, mager Exportgedanke, ist auch für die EU und für Europa, so wie es jetzt konstruiert ist, hochgefährlich.
Vielleicht ist es ja noch ein bisschen zu früh zu sagen, was nach einer Pax Americana kommt. Also vielleicht befinden wir uns im Zwischenstadium, würden Sie das sagen?
Ja, wir sind in einem Interregnum. Also wir sind schon, wie gesagt, jetzt nicht erst seit dem zweiten Amtsantritt von Trump, schon mindestens seit 10, 15 Jahren in so einer Phase, wo die bisherigen Grundpfeiler der, wir haben das ja liberale internationale Ordnung genannt, ja, wo das zusammenbricht und wir im Grunde noch nicht wissen, was dann Neues kommt. Also es ist ein Interregnum. Aber was nach der Pax Americana kommt, das zeichnet sich tatsächlich erst in Konturen ab.
Vielleicht sollten wir es gar nicht mehr Pax Americana nennen.
Nee, also ich würde es ja auch nicht, ich würde sagen, es heißt ja, also mein Buch heißt ja im Grunde auch, oder der Untertitel heißt ja auch das Ende der Pax Americana. Das heißt, wir wissen eher, was endet. Es ist leichter zu beschreiben, was endet. Diese wohlwollende, eingebettete US-Sicherheitspolitik und sozusagen auch die Politik der offenen Märkte, gekoppelt mit dieser Wertedimension des Liberalismus, das endet. Wir wissen aber noch nicht genau, was kommt. Wir reden viel über Multipolarität als irgendeine Art Konzept, Alternative, was in Zukunft die internationalen Beziehungen beschreibt. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Multipolarität. Ja, es kann eben das sein, was Russland und China und andere wollen. eher eine illiberale Form von Multipolarität, ja, wo einfach der Stärkste, militärisch-wirtschaftlich Stärkste, den Ton angibt. Oder es kann etwas sein, das würde ich jetzt bezeichnen als multilaterale Multipolarität, wo eben Normen, Institutionen, Organisationen doch noch eine große Rolle spielen und wo man eher versuchen würde, die alten Institutionen, die die Pax Americana getragen haben, Bretton Woods, Vereinte Nationen und andere, also die sozusagen zu reformieren. Und zwar auf eine Art und Weise zu reformieren, dass sie nicht mehr so stark auf amerikanische Macht eben angewiesen sind, auch ohne amerikanische Macht besser funktionieren und eben auch inklusiver sind. Also andere Länder, die sich eben auch nicht nur als Demokratien begreifen, stärker repräsentiert sind. Die Idee ist nicht so wirklich neu, aber das ist sozusagen für mich immer noch die beste und glaubwürdigste Alternative zu Pax Americana.
Und die vielleicht auch uns Europäern am nächsten kommt, die wir ja immer in internationalen Kontexten, also gerade die Bundesrepublik ja denkt. Glauben Sie denn, dass das, was in den USA passiert, irreversibel ist? Also glauben Sie wirklich, dass es schwer beschädigt ist, dieses System, dieses demokratische?
Also ich denke, dass es schon stark angeschlagen ist. Vieles von dem, was Trump macht, hat ja auch Vorläufer. Es ist nicht erst seit dem 20. Januar diesen Jahres, 2025, dass das alles angefangen hat, sondern die Erosion der amerikanischen Demokratie hat sich länger schon abgezeichnet. Ja, also auch diese Delegitimierung von Wahlen, dieses Hinterfragen von Wahlergebnissen, diese Selbstentmachtung des Kongresses hat alles schon länger stattgefunden. Aber was jetzt mit Trump passiert, ist schon sehr radikal. Es ist nicht irreversibel, aber es ist halt prägend und es wird davon abhängen, wie lange das jetzt so weiterläuft. Also bisher handelt ja Trump mit Exekutivanordnungen, die können auch wieder rückgängig gemacht werden. Es gibt auch noch Gerichte, die sozusagen ihm entgegenstehen. Aber wenn das sozusagen sich festfährt, wenn es lange weiterläuft, wenn auch gerade diese Administration noch viel Zeit bekommt, um beispielsweise Richterposten auszuwechseln oder Richterpositionen zu besetzen, dann kann das schon sehr schnell auch dauerhaft werden. Ja.
Jetzt möchte ich nochmal auf den Dialog in Ihrem Buch zu sprechen kommen, den wir am Anfang ja auch erwähnt haben. Da geht es um den Dialog zwischen einer Verfechterin der Pax Americana und einem scharfen Kritiker. Und wenn ich mich jetzt so in die Haut des scharfen Kritikers versetze, der sagt, Mensch, habe ich eigentlich doch euch immer schon gesagt.
Ja, in der Tat. Also erstmal könnte man sagen, der Kritiker oder die Kritikerin der Pax Americana kann sich bestätigt fühlen, kann auch so ein gewisses Gefühl der Genugtuung dabei empfinden. Aber ich würde vermuten, so richtig freuen kann er sich dann eben doch nicht, weil das, was der Kritiker ja eigentlich sich erhofft hat, würde ich mal so sagen, ist, dass die USA sozusagen ihre Weltpolizistenrolle aufgeben und sich auch ein Stück weit aus den Weltgeschehnissen, aus der Weltpolitik zurückziehen. Damit dann eben aus seiner Sicht weniger Schaden anrichten. Aber was wir beobachten jetzt, ist ja nicht, dass Trump Isolationist ist, ja, sondern man kann auch argumentieren, dass was wir jetzt unter Trump beobachten, ist eigentlich die schlimmste aller möglichen Konstellationen. Das heißt, die USA mischen sich weiterhin überall auf der Welt ein, aber sie sind dabei völlig unberechenbar, erratisch und auch ungebunden eben durch Institutionen, Normen, Regelwerte. Alles hängt irgendwie von transaktionalen Deals ab. Alles hängt davon ab, was der Präsident gerade denkt, richtig ist. Also das ist sozusagen, glaube ich, auch nicht die Welt, die sich der Kritiker der Pax Americana vorgestellt hat.
Letzte Frage. Und ich weiß, die darf man eigentlich einem Wissenschaftler nicht stellen, aber ich mache es irgendwie trotzdem. Sie beschäftigen sich so lange mit den USA. Frustriert Sie das jetzt gerade? Oder ist es auch spannend auf eine Art und Weise?
Ja, es ist beides. Also erstmal verwischen ja auch die Grenzen zwischen dem, was man wissenschaftlich untersucht, ja, und was man selber auch erlebt. Und das ist einfach sehr stark im Verhältnis zu den USA. Also ich muss mich selbst fragen, wenn ich Dinge sage, schmälert das meine Möglichkeit, vielleicht demnächst wieder in die USA reisen zu können, ja. Und insofern ist da auch viel Frust dabei, auch viel Sorge, auch persönliche Betroffenheit, will ich auch sagen. Aber klar, also es ist auch als Forschungsgegenstand sind die USA weiterhin faszinierend, aber auf eine eher bedenkliche Art und Weise.
Vielen Dank, Marco Oberhaus.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und sein Buch Big Brother Gone, Europa und das Ende der Pax Americana ist gerade erschienen. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Die Redaktion für diese Folge hatte Maya Däne und alles, was Sie zum Thema wissen müssen, das finden Sie natürlich in den Informationen zu dieser Podcast-Folge. Und den können Sie natürlich auf allen bekannten Plattformen abonnieren. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.